Wir leben so in einer Zeit, gerade, wo wir ja mit relativ vielen schlimmen Nachrichten konfrontiert werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so Nachrichten schaut oder leset. Nur zwei, die ich kurz rauspicken zum Start. Der Krieg im Iran, der zunehmend oder gewisse Leute daran erinnert, an den Krieg, der im 2003 im Irak war, wo ja die USA auch versprochen hat, dass es das einen schnellen, sauberen Regimewechsel gibt und dass jetzt wieder versprochen wurde ist von den USA und Israel und dass alles ein bisschen länger dauert, als man gemeint hat. Es haben verschiedene Medien ja ausgerechnet, oder man hat das so ein bisschen hochgerechnet, was das eigentlich kostet, so ein Krieg, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es hat geheißen, 900 Millionen Dollar pro Tag kostet das die USA. Und gell, man darf nicht darüber nachdenken, was man mit 900 Millionen Dollar am Tag alles Gutes machen könnte, statt Bomben irgendwo abrühren. Oder dann die ganzen Enthüllungen rund um die sogenannten Epstein-Files, das habt ihr sicher auch mitbekommen. Das ist ja eigentlich im Endeffekt zum Kotzen, wie ich es auf der Bühne sagen darf. Aber die ganzen Enthüllungen, wo man so sieht, was das für ein schreckliches Ausmaß hatte, der verurteilte, mittlerweile verstorbene Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, wie der Menschen, gerade auch junge Frauen, junge Mädchen, manipuliert, missbraucht hat und was der für Einfluss hatte in diesen Machtkreisen in den USA. Das ist schon ein Ausmaß an Bösem, das man fast nicht aushaltet, anzuschauen. Und der Johannes Hartl, Theologe, Philosoph aus Deutschland, der hat vor ein paar Tagen Folgendes kommentiert. Er hat gesagt, es gibt das Böse. Hör auf, es zu relativieren. Und in dieser Welt leben wir, wo es sehr viel Böses gibt. Auch sehr viel Schönes. Ich wollte das auch sagen, aber es gibt auch sehr viel Böses. Und manchmal ist das fast nicht auszuhalten, sich das anzuschauen oder mitzuerleben. Ich bin mir bewusst, das war kein locker lustiger Einstieg in eine Predigt, wie ich ihn sonst manchmal mache. Aber ich irgendwie denke, heute ist es eine Geschichte und ein Moment, wo es gar nicht so passt, sondern wo es eigentlich passt, sich ein bisschen eine Schwere anzutun. Weil wir sind in einer Geschichte, in einem Moment von Jesus auf dem Weg ans Kreuz, wo es sehr schwer ist, in dieser Szene von Jesus, wo ans Kreuz geht. Und es ist eine Szene, die man fast nicht aushaltet, wenn man sich mal ein bisschen darin vertieft oder ein bisschen darüber nachdenkt, was da eigentlich passiert ist. Und ich glaube, es ist eben eine Szene, die offenbart, wie viel Böses das in uns Menschen kann drin sein kann. Und das wollen wir mal, also wir wollen in den nächsten paar Minuten über die Kreuzigung nachdenken. Das ist das Thema dieser Predigt heute, wie wir es schon gehört haben. Wir sind ja immer noch in dem Kapitel 15 beim Markus und eigentlich beschreibt er in dem Kapitel 15 den ganzen Tag, den ganzen Karfreitag, was dort so passiert ist. Und vielleicht erinnert ihr euch, letzten Sonntag ist es darum gegangen, dass Jesus verurteilt wurde ist von den Römern, vom römischen Statthalter, von Pilatus. Er ist als König der Juden verurteilt worden. Und Jesus hat dann auch noch, das haben wir letztes Mal darüber geredet, den Platz eingenommen von dem verurteilten Mörder Barabbas. Er ist statt ihm ans Kreuz gegangen oder ans Kreuz genagelt worden dann. Und ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, der Markus will uns das so richtig reindrücken oder so richtig klar machen. Er tut sechsmal, braucht er den Begriff König der Juden, weil er klar machen will, dass Jesus tatsächlich der König der Juden war. Aber er ist ein genialer Autor. Markus, das werden wir heute noch ein paar Mal sehen. Er macht das sehr interessant, wie er das ineinander reinwebt. Weil für die Römer und auch für die Juden ist der Titel König der Juden nicht nett gemeint gewesen. Das war nicht ein Ehrentitel, sondern es war ein Spotttitel gewesen. Sie haben das über Jesus gesagt, um sich lustig machen über ihn, um ihn zu verachten. Weil was für ein König hängt schon an einem Kreuz? Also das war nicht ein Ehrentitel, sondern ein Spotttitel. Die Römer hatten ein bisschen andere Gründe als die Juden, aber es war für beide ein Titel von Jesus, um ihre Verachtung zum Ausdruck zu bringen. Und der Markus braucht das aber, um trotzdem zu zeigen, dass Jesus auf unerwartete, subversive Art trotzdem nicht nur dort, wo er auf Jerusalem hineingekommen ist, wie wir es gesehen haben im Film, sondern auch, wo er am Kreuz hängt, der wirkliche König der Juden ist. Und wir schauen uns das heute an, nämlich drei Sachen über den König. Einerseits, dass er ein verachteter König war, ein missverstandener, die Leute haben ihn falsch verstanden, und dann trotzdem auch ein erhöhter König. Und ihr seht, das nimmt so wie ein, das ist so wie ein Pfeil, da geht es zuerst tief runter und dann gleich auch wieder hoch. Und über dem Kreuz von Jesus ist eben gestanden, dass er König der Juden ist. Wir fangen an mit dem Teil vom verachteten König. Das ist das Erste, was auffällt. Wenn man durch die Geschichte durchliest, zieht sich so durch, dass Jesus ganz viel Spott und Verachtung erlebt hat auf dem Weg ans Kreuz. Angefangen mit den römischen Soldaten. Wir müssen verstehen, damals hat es noch kein Amnesty International, keine Presse, kein was auch immer gegeben. Die haben sich nicht müssen fürchten davor, dass das, was sie da Jesus, was sie Jesus antun, dass das irgendwie rauskommt, dass man von dem hört. Und darum kommt das Schlimmste aus ihnen raus. Da heisst es, sie hängten ihm ein purpurfarbenes Gewand um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen, das dürfen sich gar nicht so fest vorstellen, und setzten sie ihm auf. Dann riefen sie ihm zu, es lebe der König der Juden, Spott, Verachtung. Sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und warfen sich vor ihm auf die Knie, um ihm zu huldigen. Verachtung. Aber es geht dann weiter. Später, wo Jesus ans Kreuz genagelt wurde, ist. Und das kann man in den Darstellungen heute kannst du natürlich nie zeigen. Aber die Verurteilten, die ans Kreuz genagelt wurden, sind immer komplett nackt gewesen. Das siehst du natürlich nie in einem Film oder in einer Darstellung. Aber es war der ultimative Ausdruck von Schande und von Verachtung, dass die Verurteilten nackt an dem Kreuz gehangen sind. Und dann wird eben so ein Schild über Jesus angebracht, das heisst König der Juden. Und wie gesagt, das war nicht ein Ehrentitel. Das war nicht gesagt, um zu sagen, hey, schau, das ist unser toller König. Sondern das war ein Spotttitel. Das war eine Art, wie sie sich lustig machen über Jesus. Es war gedacht, dass die Leute über Jesus lachen. Und dann heisst es von den Leuten, die vorbeigegangen sind, die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, ha, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Und dann auch noch die Priester der Juden, die ins gleiche Horn blasen, die das gleiche machen. Ebenso machen sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch einer zum anderen. Und der Markus erzählt all die Szenen ganz kurz, um deutlich zu machen, alle haben Jesus verachtet. Einerseits die Juden, aber auch die Römer natürlich. Die Mächtigen, die Einflussreichen haben Jesus verachtet, aber auch die ganz normalen Menschen, die an diesem Tag einfach dort durchgelaufen sind und sich das grausige Schauspiel angeschaut haben. Aber warum haben eigentlich die Leute so, warum sind sie so rasend gewesen auf Jesus? Warum haben sie sich so lustig gemacht? Warum haben sie ihn so verachtet? Ich glaube, eine wichtige Antwort darauf war, dass Jesus unglaubliche Ansprüche hatte. Jesus hat von sich unglaubliche Sachen behauptet. Jesus hat zum Beispiel gesagt, er sei der Messias, erstens. Der Retter. Und verstehen, wenn jemand von sich behauptet, er sei der Messias, der Retter, dann muss er ja auch jemanden haben, zum Retten. Und dann sind die Leute rundherum ja die, die du musst retten. Und wer lässt sich schon gerne sagen, dass er Hilfe braucht? Wer lässt sich schon gerne sagen, dass er gerettet muss werden? Also das war der erste Anspruch von Jesus. Er sei der Retter. Der zweite Anspruch war, er sei der König der Juden. Und wieder, wenn einer von sich behauptet, er sei ein König, dann braucht er irgendwelche Untergeordnete, irgendwelche Leute, die im Gehorsam sind, irgendwelche Leute, die ihm folgen. Und wer folgt schon gern einem König? Wer folgt schon gern einem, der einem sagt, was man zu tun hat? Wir sind doch gern alle unsere eigenen Könige und bestimmen doch, was wir machen wollen. Zweiter Anspruch von Jesus. Und der dritte Anspruch von Jesus war, er sei der neue Tempel, also der Weg zu Gott. Dass es nicht mehr irgendwelche menschengemachte Tempel sind, wo man dann Gott begegnen kann, sondern Jesus hat gesagt, er sei der Ort, er sei die Person, wo man Gott begegnen kann. Das waren Wahnsinnsansprüche, die Jesus hatte. Versteht ihr, solange Jesus noch der nette Lehrer war, steht auf dem Berg oben, wo die Bergpredigt haltet, da konnte man einfach zulassen und denken, ja, das ist jetzt noch nett, gute Tipps, was der so hat fürs Leben, dann tue ich mir das eine oder andere rauspicken. Oder wenn er so der nette Wanderprediger war, der rumgelaufen ist in seinen Jesus-Latschen, oder, und zu den Leuten hingehockt ist, sich Zeit genommen hat für sie, mit ihnen ein Tee getrunken hat, das war alles nett gewesen. Oder dann, wo Jesus Leute geheilt hat, Wunder gemacht hat, das hat man genommen. Das ist doch schön. Aber da in dem Moment am Kreuz, dann ist es nicht mehr ganz das Gleiche. Da am Kreuz hat Jesus den Anspruch, dass er der Retter, der König und der Weg zu Gott ist. Und das hat die Leute so rasend gemacht, dass sie nur haben können mit Spott und mit Verachtung reagieren und so Jesus ablehnen. Und schaut, bis heute ist es nicht viel anders. Viele Leute reagieren mit Verachtung und Spott auf Jesus. Solange Jesus ein inspirierender Lehrer ist, oder, wo ein paar nette Tipps uns gibt fürs Leben, wo man irgendwo auf TikTok posten oder so, dann ist doch alles gut, oder? Wenn er uns auch noch ab und zu unsere Gebete hört und uns ein bisschen hilft im Leben, dann nehmen wir das auch noch. Aber das alles ist nicht das, was am Schluss am Kreuz darum geht. An Karfreitag und Ostern hat Jesus einen ganz anderen Anspruch. Dort hat er den Anspruch, dass er der Retter ist, der König, der Messias, der Weg zu Gott, der einzige Weg zu Gott. Aber sind wir ehrlich, wie gesagt, wer will das schon gerne zugeben? Wer will schon gerne zugeben, dass er Hilfe braucht? Also ich bin definitiv nicht einer, der gerne sagt, dass er Hilfe braucht. Ich bin doch gerne der, der anderen hilft. Wer gibt schon gerne zu, dass er vielleicht Rettung braucht im Leben? Und wer will schon gerne einem König folgen, der irgendwelche Ansprüche könnte haben an uns, der irgendwelche Gebote hat, die wir ihm folgen sollten? Der Tim Keller hat passend zu dem folgendes Zitat geschrieben, er hat gesagt, die heutige Kultur glaubt, dass das, wovor wir Rettung brauchen, die Idee ist, dass wir Rettung brauchen. Versteht ihr? Unsere Kultur sagt, wir brauchen doch keine Rettung und wir müssen uns von den Menschen retten, die behaupten, dass wir Rettung brauchen. Das will doch niemand mehr hören. Das will doch niemand mehr annehmen, dass er Hilfe braucht oder Rettung braucht. Aber das Kreuz, Karfreitag, wo wir dann nächsten Freitag feiern, drängt uns eine Entscheidung auf. Entweder nehmen wir den Anspruch von Jesus an und entweder ist er tatsächlich der Retter, der König und der Weg zu Gott. Und dann müssen wir ihm aber auch unser Leben hingeben. Dann müssen wir aber auch bereit sein, unser Leben nach ihm auszurichten. Dann müssen wir auch bereit sein, seinen Geboten zu folgen. Oder wenn er das alles nicht ist, dann können wir ihn getrost verachten. Und so reagieren wie die Leute am Kreuz von Jesus. Wenn wir es nicht glauben, dass er das alles ist, dann tun wir ihn eigentlich klein machen, dann tun wir ihn eigentlich verachten. Wir verdrängen dann vielleicht das Kreuz, wir verdrängen das, was an Ostern passiert ist. An Karfreitag und Ostern. Und ich also denke, übrigens, ich glaube auch, eine Art, wie wir Jesus eigentlich verachten können, ist, dass wir eben auch sagen, vielleicht, ja, das ist schon gut, was er gesagt hat, ein paar gute Tipps und ein paar Gebetserhörungen und so, nehme ich schon. Aber wenn es ums Eingemachte geht, Jesus als Retter, Jesus als König von meinem Leben, wenn wir dem nicht folgen, dann tun wir Jesus eigentlich auch auf eine Art verachten. Und das ist die Frage, die erste Frage, die ich dir mitgeben will an dem heutigen Morgen. Glaubst du, dass du einen Retter brauchst? Glaubst du, dass du dem König, dass du den König brauchst und dass du dem König folgen willst? Das ist der verachtete König. Und dann gibt es aber das nächste Thema, das sich durchzieht, ist, dass Jesus nicht nur verachtet war, er ist auch missverstanden worden. Falsch verstanden. Missverstanden. Der missverstandene König. Das Problem, möglichst einfach formuliert, war das. Jesus hatte riesige Ansprüche gehabt. Er hat gesagt, er sei der Retter, der König, der Messias, der Weg zu Gott. Also er hatte grosse Ansprüche gehabt, aber der Weg, seine Wege, sind immer sanft und demütig gewesen. Versteht ihr das? Er hatte riesige Ansprüche gehabt, aber seine Wege, die Art, wie er gelebt hat, ist immer sanft und demütig gewesen. Und die Leute haben das einfach nicht können glauben. Die haben sich gesagt, wenn der schon sagt, er sei der König, wenn der unser neuer König soll sein, dann muss er doch auch so regieren, dann muss er doch auch seine Macht und seine Stärke zeigen. Und gerade der Weg ans Kreuz ist alles andere als ein Weg von der Stärke von Jesus. Dort ist Jesus, zeigt er sich eigentlich sehr schwach und eigentlich viel zu schwach für einen König. Das sehen wir zum Beispiel in dem Moment, wo Jesus das Kreuz aus der Stadt rausgetragen hat, auf einen Hügel rauf, der Golgatha geheissen hat. Das war der Ort, wo sie Leute gekreuzigt haben. Und damals war es so, dass die Verurteilten nicht das ganze Kreuz getragen haben, wie man manchmal auf Bildern sieht, sondern sie haben den Querbalken getragen. Weil der senkrechte Balken, der war schon in der Erde drin. Und die Verurteilten haben den Querbalken getragen bis zum Ort der Verurteilung. Und dann lesen wir da: Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam, ein gewisser Simon aus Cyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. Kurz zu dem Simon aus Cyrene oder Kyrene. In der Übersetzung, das ist ein Ort in Nordafrika. Das war wohl ein Pilger gewesen, wofür das Passafest, das darf man nicht vergessen, das ist immer der Kontext, das war immer noch Passawochenende gewesen. Der ist für das Passafest auf Jerusalem gekommen. Und dass der Markus da seine Söhne erwähnt, der Alex und der Rufus, das macht er so wie eine, heutzutage würden wir eine Quellenangabe machen in einem Buch, oder? So ein kleines Eis, eine Fußnote, wo man dann schreibt, von wo dass man zum Beispiel eine Idee hat, die man in einem Buch drin hat. Und der Markus macht das ganz bewusst, er macht da wie eine Quellenangabe und sagt, fragt den Alexander und den Rufus, die können doch bestätigen, dass die Geschichte wirklich passiert ist. Der Markus will klar machen, das ist nicht eine erfundene Geschichte, sondern das ist wirklich so passiert. Wir müssen uns bewusst sein, in der ersten Zeit von dieser Jesus-Bewegung war die Bewegung noch relativ klein und überschaubar gewesen. Und offensichtlich haben die Empfänger von dem Markus-Evangelium gewusst, wer der Alex und der Rufi sind. Oder? Wir können die fragen. Fragt Alex und der Rufi, die können euch die Geschichte erzählen. Aber es geht auch noch um etwas mehr. Jesus war so schwach gewesen, von dem Auspeitschen, von dieser Nacht ohne Schlaf, von dem ganzen Gerichtsverfahren, dass er nicht mehr seinen Balken tragen mag. Und der Simon aus Kyrene muss für Jesus das Kreuz tragen. Und da kann man sich schon fragen, sieht denn so ein starker, mächtiger König aus? Und nicht einmal mehr mag, den eigenen Querbalken von seinem Kreuz zu tragen. Und ich bin sicher, der Markus bringt das auch ein, weil er will, dass man zurückdenkt an etwas, was Jesus einmal gesagt hat. Im Kapitel 8 hat Jesus gesagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Jesus ist in dem Moment der schwache, der missverstandene König. Und wir können Jesus auch falsch verstehen in unserer Nachfolge. Wir denken vielleicht, dass ein Leben mit Jesus bedeutet, ich bin eigentlich immer gesegnet und ich habe es immer gut und ich habe immer genug und ich gehe von einem Erfolg und einer Gesundheit zur nächsten und ja, Gebetserhörung nach Gebetserhörung. Aber so ganz ist es irgendwie nicht. Sondern Jesus lässt uns da ein, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Das bedeutet, was bedeutet es eigentlich? Ich glaube, es bedeutet, dass wir den Weg von Jesus gehen, den Weg von dieser radikalen Nächstenliebe. Dass wir den Weg gehen, dass wir uns in unserem Leben etwas sagen lassen von Jesus. Dass wir den Weg gehen, dass nicht wir über unser Leben bestimmen, sondern dass wir anfangen, Jesus über unser Leben bestimmen zu lassen. Sein Kreuz auf sich nehmen bedeutet auch, dass wir Jesus und sein Reich uns vor Augen halten, uns als Ziel nehmen für im Leben und nicht unbedingt nur unsere Wünsche und Ziele. Dass wir uns ihm unterordnen, dem König dieser Welt. Und die Frage ist, wirkt das attraktiv? Wirkt das attraktiv, so einem missverstandenen, verachteten König nachzufolgen? Auf den ersten Blick nicht. Also auf den ersten Blick würde ich niemandem empfehlen, Christ zu werden. Habe ich das wirklich gerade gesagt? Auf den ersten Blick nicht. Aber Jesus und ganz viele in der Geschichte, hunderte von Jahren christlicher Glauben, haben gezeigt, dass dort, wo wir Jesus nachfolgen, wirklich das Leben zu finden ist. Das Leben, das wir uns danach sehnen. Ein Leben, das erfüllt ist. Ein Leben, das uns zur Ruhe bringt. Ein Leben, wo wir wirklich Erfüllung finden. Aber es ist nicht vielleicht auf dem Weg, wie wir es uns vorstellen. Aber noch eine andere Szene, wo wir sehen, dass Jesus falsch verstanden, missverstanden wird. Schon als er am Kreuz hängt, sagen die Beobachter, der Messias will er sein, der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Verstehen? Die Leute haben die Ansprüche von Jesus gekannt. Die haben gewusst, dass er von sich sagt, er sei der Messias. Dass er sagt, er sei der König der Juden. Dass er der neue König ist. Und sie haben auch die ganzen epischen Geschichten gekannt von diesen Helden. Verstehen? Die gibt es ja heute in allen Formen und Farben. Die Geschichten, die Filme von diesen Helden. Angefangen von Kung Fu Panda bis zu James Bond und so weiter. Es gibt in diesen Filmen immer den Moment, wo der Held, das Leben vom Held hängt nur noch am seidigen Fädeli. Und man denkt sich, wie rettet er sich jetzt aus dieser Situation raus? Und dann wendet sich das Blatt. Und dann passiert irgendetwas und der Held kommt plötzlich so wieder, steigt er wieder aus den Aschen auf, kommt wieder hervor und rettet sein Leben und rettet gerade noch die ganze Welt und ist der grosse Held. Und die Leute haben gedacht, Jesus, wenn du wirklich der Held bist, wenn du wirklich der König bist und du hängst jetzt am Kreuz und wir wissen, du haltest das nicht mehr lange aus, dann wäre jetzt der Moment, um vom Kreuz runterzukommen. Dann würden wir doch glauben, dass du ein Held bist. Dann würden wir doch glauben, dass du wirklich der bist, wo du sagst, dass du bist. Und Jesus macht es nicht. Und weil er es nicht macht, schliessen sie daraus, dass der Jesus nicht der Retter sein kann. Dass er nicht der König sein kann. Sonst würde er, wie in allen epischen Geschichten, in dem Moment das Blatt kehren, wo er eigentlich kurz vor dem Tod steht. Und ich habe darüber nachgedacht und überlegt, ja, wie ist das bei uns? Verzweifeln wir manchmal nicht auch daran, dass wir denken, Jesus, jetzt wäre doch der Moment, dass du endlich eingreifst. Jetzt wäre doch der Moment, wo du müsstest blockieren. Sei das in unserem Leben, sei das auf dieser Welt, was auch immer. Jetzt wäre doch der Moment. Und ich glaube, ganz viele haben das auch gedacht, wo Jesus am Kreuz gehangen ist. Kennen wir nicht auch die Momente, wo wir denken, Jesus, jetzt müsstest du doch eingreifen. Jetzt müsstest du das Ruder rumreissen. Und wenn er es dann nicht macht, stehen wir dann nicht in der Gefahr, zynisch zu werden. Zu denken, ah, ja, die schöne Idee, dass es Gott gut meint mit uns und dass er uns liebt. Ja, ja. Wir werden vielleicht zynisch, wir werden vielleicht bitter. Wenn wir denken, der Held Jesus müsste doch jetzt eingreifen, der müsste doch jetzt von dem Kreuz absteigen. Aber Jesus ist am Kreuz hängen geblieben. Nicht, weil das ein Zeichen von seiner Schwäche war, sondern weil genau das Zeichen von seiner Stärke war. Und ich glaube, das müssen wir aushalten, auch gerade in der heutigen Zeit. Dass Gott manchmal nicht eingreift, wie wir es uns vorstellen, ist nicht ein Zeichen von seiner Schwäche, sondern ein Zeichen, dass er noch etwas anderem dran ist. Und dass er stärker ist, als wir es meistens meinen. Das war der Moment, wo sie Jesus komplett falsch verstanden haben. Und dann kommt noch das Letzte. Jesus ist dann aber gleich auch der erhöhte König. Wie wir es gesungen haben in diesem einen Lied. Der Markus ist wirklich ein Meister von seinem Fach, wie er das Evangelium schreibt. Er war ein genialer Autor und auch ein Meister von der Ironie. Ironie ist so eine schwierige Sprache, oder? Gerade auch wenn sie geschrieben ist, dann kann man sie nicht so gut raushören. Neben aller Verachtung und allem Missverständnis Jesus gegenüber, webt der Markus das jetzt rein, dass Jesus trotzdem der wahre, der erhöhte König ist. Er will klar machen, Gott schafft genau so, wie er hier schafft. Das war nicht ein Fehler, das war nicht ein Missverständnis, dass Jesus plötzlich am Kreuz gehangen ist. wie gewisse Theologen manchmal wahr machen, weiss machen. Sondern es war der Weg, wie Gott arbeitet. So macht er das. Und die Leute haben über den vermeintlichen König der Juden gelacht und den Markus will klar machen, er ist es tatsächlich gewesen. Also wie macht er das? Jetzt muss ich euch schnell ein bisschen mitnehmen. Die Theologen haben aufgezeigt, dass der Markus die Szene, die er hier beschreibt, gleich anordnet wie die Einsetzung vom römischen Kaiser. Also man weiß, wie so ein römischer Kaiser eingesetzt wurde, es hat so einen speziellen Ablauf gegeben. Und der Markus braucht jetzt die gleichen Elemente und füllt das mit Jesus. Ich zeige es euch schnell, im Schnelldurchlauf. Also, es fängt an im Prätorium. Das war der Palast gewesen. Dort hat der Kaiser, der werdende Kaiser, sich getroffen mit seinen ganzen Soldaten. Jesus wird auch in den Palast, ins Prätorium gebracht, umgeben von den römischen Soldaten. Als nächstes ist der Kranz und das Gewand. Kennt ihr die römischen Kränze, oder? Man hat dann dem Kaiser den Kranz aufgesetzt und so ein langes rotes Gewand gegeben, als Zeichen der Ehre. Jesus gibt sie eine Dornenkrone und ein Gewand zum Spott. Dann ist eine sogenannte Ausrufung gekommen. Also die Soldaten sind dann beim Kaiser um den Kaiser herum gestanden und haben gerufen, irgendwie, lang lebe der Kaiser oder whatever. Bei Jesus rufen sie den König der Juden. Und dort ist natürlich Spott, dort ist es Hohn. Dann, als Viertes, ist eine Prozession gekommen durch Rom. Man hat den Kaiser vorausgehen lassen und hinter ihm hat man einen Stier mitgeführt, als Opfer für die Götter. Jesus läuft auch durch Jerusalem durch, aber man hat nicht das Opfertier dabei, sondern Jesus selber ist das Opfer. Dann ist man zu Rom auf einen Hügel rauf, das war das Kapitol. In Jerusalem ist man auf Golgatha auch auf einen Hügel raufgegangen. Und dort auf dem Hügel ist dann einem neuen Kaiser Wein und Myrrhe gegeben worden. Und das war dann so symbolisch, er hat dann das abgelehnt, weil es eigentlich für sein Blut gestanden ist, er hat es abgelehnt. Und nachher ist der Stier geopfert worden anstelle vom Kaiser oder für den Kaiser. Jesus lehnt den Wein auch ab und wird nachher ans Kreuz genagelt. Und als Letztes ist der Kaiser dann auf den Thron gestiegen, links und rechts von ihm seine Oberkommandeure. Jesus wird am Kreuz aufgerichtet, links und rechts von ihm Verbrecher. Und wir müssen uns bewusst sein, der Markus hat an Christen geschrieben, die im Römischen Reich gelebt haben. Und man kann davon ausgehen, dass sie gewusst haben, was er da beschreibt. Und es ist natürlich brisant, was der Markus da macht. Politisch brisant. Er sagt, der wahre König dieser Welt ist nicht der Donald Trump und der Putin, nein, der Kaiser von Rom natürlich damals, sondern er sagt, das ist Jesus, der da aufgerichtet wird als König, der da erhöht und intronisiert wird in dem Moment. Unglaublich genial, wie der Markus das beschreibt, um uns deutlich zu machen, es ist anders, als wir meinen. Und noch eine weitere Ironie zeigt der Markus auf. Die Leute sagen dann, Vers 29 und 30, ha, du wolltest doch den Tempel niederreißen. Das ist wieder das Thema vom Tempel. Und in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Jesus hat vom Tempel geredet, hat indirekt vom Tempel in Jerusalem geredet und hat damit klar machen, durch seinen Tod würde der Weg zu Gott frei machen, dass es keinen so einen Tempel mehr braucht, wie es in Jerusalem hatte. Jesus ist zum wahren Tempel geworden, einem Ort, wo man Gott begegnen konnte. Also ihr seht, der Markus tut hier Aussagen der Leute aufnehmen und weil er es so formuliert, merkt man, er meint eigentlich etwas anderes damit. Er meint das Gegenteil von dem, was die Leute eigentlich gesagt haben. Und ich also denke, bis heute ist es doch so, dass wir Menschen eigentlich immer wieder meinen und denken, gerade auf politischer Ebene, dass man Probleme mit Kriegen löst, dass man Probleme irgendwo mit Macht löst. Manchmal denken wir auf persönlicher Ebene, dass wir ein bisschen mehr Einfluss haben, ein bisschen mehr Macht, ein bisschen mehr Ansehen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, vielleicht mal dort und ein bisschen manipulieren und so weiter, dass wir zu unseren Zielen kommen. Jesus am Kreuz zeigt uns ganz einen anderen Weg. Er zeigt einen Weg, der runterführt. Einen Weg, der eigentlich dort herführt, wo wir es gar nicht unbedingt wollen. Es ist, wie gesagt, nicht ein Fehler gewesen, dass Jesus am Kreuz geendet hat. Das war seine volle Absicht. Gerade weil er der König der Juden war, hat er müssen am Kreuz bleiben. Das war nicht ein Fehler, sondern er wollte zeigen, dass Gott genau so wirkt in dieser Welt. Gott wirkt in dieser Welt nicht durch Macht und Manipulation, durch Geld und Gewalt, sondern Jesus wirkt gerade in diesem Moment, wo Verachtung da ist, wo Spott da ist. Gott wirkt durch die Schwäche durch in dieser Welt. Das ist bis heute so. Das ist der Weg, den Jesus uns aufgezeigt hat. Ich habe es ganz am Anfang schon gesagt und mit dem möchte ich abschliessen, die Texte von der Kreuzigung, gerade das Kapitel 15 bei Markus, die sind schon schwer auszuhalten, wenn man die mal in Ruhe liest und vertieft. Ich würde gerne immer gerade zu der Auferstehung kumpen. Dort, wo alles wieder gut geworden ist. Dort, wo dann endlich Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns die Schwere auch mal, dass wir die Schwere mal aushalten. Vielleicht gerade in dieser nächsten Woche, jetzt fährt ja die Karwoche an, heute mit Palmsonntag, nachher kommt Karfreitag und Ostern. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Schwere mal aushalten, weil wir in unserer Welt auch ganz viel Schwere haben, ganz viel Böses, ganz viel Dunkels. Und wir dürfen unsere Augen nicht verschliessen vor dem, was in dieser Welt läuft. Weil das hat Jesus auch nicht gemacht. Jesus hat sich der bösen Macht gestellt. Er hat den Kampf auf sich genommen. Und Jesus hat einmal gesagt, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und Jesus hat den Weg bis zum Letzten uns vorgelebt und gezeigt. Er hat sich erniedrigt bis zum Tod. Er hat sich verachtet, er hat sich verspottet. Und das ist bis heute so, dass die Leute ihn verachten. Aber seine Auferstehung hat uns gezeigt, dass er tatsächlich der erhöhte König war, der schon dort am Kreuz als wahrer König dieser Welt eingesetzt wurde. Und das ist die wahre Stärke von Gott. Das ist der wahre Weg von Gott. Es ist der Weg von Gott. Und ich möchte abschliessen, da liegt auch wirklich eine Zusage für uns. Versteht ihr, wenn du aktuell für dich denkst, du musst im Leben unterdurch, du gehst gerade durch ganz schwierige Zeiten durch, dann erinnere dich ans Kreuz, zu merken, dass das nicht der Schlusspunkt ist. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir an seine Kraft glauben, wenn wir ihm nachfolgen, dann sind die Täler, die wir unterdurch müssen, nie der Schluss. Sondern wird es immer den Moment geben, wo es wieder Auferstehung wird geben, wo wieder neues Leben wird möglich sein. Und gleichzeitig hilft uns das Schauen auf Jesus auch, seinen Weg zu gehen in der heutigen Welt. Er gibt uns Kraft, den Weg von Jesus zu wählen. Dass wir nicht herrschen, manipulieren, sondern dass wir dienen. Dass wir nicht zuerst darauf schauen, dass wir geliebt werden und unsere Aufmerksamkeit bekommen, sondern dass wir andere lieben und ihnen das zu verstehen geben. Dass wir nicht zuerst auf unser Wohl schauen, sondern auf das Wohl der anderen. Das ist der Weg von Jesus. Das ist der Weg, wo er am Kreuz gegangen ist. Und wo er uns einlädt, auch mitzukommen. Und ich werde dir die Frage einfach mitgeben heute. Ist Jesus der Retter und König von deinem Leben? Nicht nur ein schöner Beisatz und der gute Tipps gibt im Leben. Sondern ist Jesus wirklich dein Retter, dein König, dem du nachfolgst. Der Weg zu Gott. Ich möchte noch beten. Jesus, das sind schwere Geschichten, schwere Momente, wo wir hier eintauchen in dieser Karwoche. uns daran zu erinnern, was du für uns da hast, den Weg, wo du für uns gegangen bist. Und Jesus, dich hat das alles gekostet. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, dass du einfach kannst unsere Herzen berühren. Und Jesus, die Frage, die stellst du jedem von uns auch. Ob du auch unseren Retter und unseren König kannst sein. Danke, Jesus, dass du den Weg ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du der wahre König bist von dieser Welt. Und hilf uns immer wieder, dass wir deinen Weg wählen können. Deinen Weg, der wahres Leben bringt. Auch wenn es uns manchmal viel kostet. Aber Jesus, so wie es dich viel gekostet hat und so wie du verstanden bist, so dürfen wir die Hoffnung haben, dass es auch für uns nicht das Letzte ist, wenn wir vielleicht in schwierigen Situationen sind. So laden wir dich ein, Heiliger Geist, dass du jedem, uns allen, einfach das möchtest erklären und festmachen im Herz, was heute wichtig ist. Amen.